Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Rom im Jahr 125 nach Christus. Wenn man einen der sieben Hügel hinaufwandert, auf denen diese Stadt erbaut ist, dann kommt man an ein schönes, großes Gebäude. Über dem prächtigen Torbogen steht Pädagogium. Es ist eine Lehranstalt, eine Schule für Sklaven, ein Internat. Die Sklaven erhalten dort eine ganz spezielle Ausbildung. Sie sollen einmal im kaiserlichen Palast dienen. In dieses Internat ist vor einigen Tagen ein neuer Schüler aufgenommen worden. Er heißt Alexamenos. Vielleicht ist er so alt wie die Konfirmanden. Alexamenos bekommt auch seinen Platz im großen Schlafsaal und am Abend stellt er sich neben sein Bett, hebt seine Hände auf zum Himmel und betet. Als er dann seine Arme sinken lässt, fragt ihn ein Mitschüler: Alexamenos, zu wem betest du da eigentlich? Zu Jesus, sagt Alexamenos. Jesus, Gottes Sohn. Da nicken die Mitschüler, die sich inzwischen um Alexamenos versammelt haben. Göttersöhne, die kennen sie. Atlas, Herkules, Achilles, Orpheus und wie sie alle heißen. Nun ja, jetzt kommt eben noch einer dazu, Jesus eben. Nein, nein, nicht wie ihr denkt, sagt Alexamenos. Jesus ist doch anders. Er wurde arm in einem Stall geboren. Erst als er 30 war, ist er öffentlich bekannt geworden. Und dann hat er Kranke geheilt, Wunder getan. Und vor allem hat er gesagt, dass Gott die Menschen liebt. Denn Gott ist Liebe. Das mit den Wundern und so, das ist auch nichts Neues für die anderen Jungs. Von Wundertätern haben sie genug Geschichten gehört, aber das mit der Liebe ist neu. Ein Gott, der die Menschen liebt, so haben sie das noch nicht gehört. Erzähl weiter von deinem Jesus, fordern sie Alexamenos auf. Nach 3 Jahren, sagt Alexamenos, ist er dann durch den römischen Statthalter Pontius Pilatus gekreuzigt und verurteilt worden. Ach, lacht jetzt einer von seinen Mitschülern, von dem redest du? Von diesem Dummkopf, diesem Esel, der sich ohne Widerstand für nichts und wieder nichts wie ein Sklave hat auspeitschen lassen und wie ein politischer Verbrecher hingerichtet worden ist. Angeblich ist er ja auch noch von den Toten auferstanden. Naja, bete du mal schön weiter zu deinem Jesus. Am nächsten Morgen findet Alexamenos eine Zeichnung an der Wand. Mit einem Nagel oder einem Messer ist da ein Kreuz eingeritzt worden. Und an diesem Kreuz, da hängt einer mit einem Eselskopf. Und davor betet einer mit erhobenen Händen. Mit ungelenken Buchstaben hat jemand darunter eingeritzt: Alexamenos betet seinen Gott an. Ob es nun ganz genauso gewesen ist mit Alexamenos, das weiß ich nicht. Aber diese Zeichnung, da in dem Internat auf einem der 7 Hügel in Rom, diese Zeichnung, die gibt es wirklich. Man hat sie Jahrhunderte später gefunden. Vielleicht hat Alexamenos ja zu der kleinen römischen Gemeinde gehört, dieser kleinen Gruppe von Christen, an die vermutlich der Hebräerbrief geschrieben wurde, aus dem unser Predigttext für diesen Sonntag stammt. Im 13. Kapitel, dem Schlusskapitel, heißt es dort: Jesus hat, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die Botschaft, die da einer seiner Mitschüler, Alexamenos, überbringen wollte, die ist ziemlich klar. Du betest zu einem Esel und du bist selber ein Esel. Ja, überhaupt, der Glaube an Jesus, das ist eine einzige Eselei. Einer, der wie ein Verbrecher draußen vor dem Tor hingerichtet wird, an so einen glaubt man doch nicht. Der soll Gottes Sohn sein? Vielleicht haben wir uns in gewisser Weise schon zu sehr an das Kreuz gewöhnt. Es ist ja mit einigem Abstand gefolgt vom muslimischen Halbmond, heute das am weitesten verbreitete Religionswahrzeichen der Welt. Ja, selbst Popstars wie Madonna arbeiten sich an ihm ab. Und noch vor dem Herzen ist das Kreuz der beliebteste Anhänger für Halskettchen. Es trägt sich gut und eher leicht. Ein Schmuck eben. Von Schmach, wie das da im Hebräerbrief heißt, ist dann nicht mehr viel zu spüren. Für die Mitschüler von Alexamenos, da ist das noch anders. Für sie und ihre Zeitgenossen, da war das Sterben Jesu am Kreuz eine echte Zumutung. In diesem Menschen, der da draußen vor dem Tor wie ein Verbrecher stirbt, sollte Gott zu finden sein? Die Götter kamen damals in der Regel anders daher. Sie waren unsterblich und ewig jung. Sie kannten kein Leid. Und am Schicksal der Menschen nahmen sie, wenn überhaupt, vor allem als Zuschauer teil. Manchmal, da halfen sie ihren Lieblingen oder sie schadeten denen, die sie nicht leiden konnten. Aber letztlich bedeutete den Göttern das alles wenig. Sie blieben in ihrem Götterhimmel mehr oder weniger unter sich. Wenn man heute fragen würde, wie sich Menschen einen Gott vorstellen, dann würden sie vielleicht zumindest manche oder vielleicht sogar viele so ähnlich antworten. Wenn überhaupt an einen Gott glauben, dann an einen, der irgendwie übermenschlich, herrlich, in jedem Fall bewunderungswürdig ist. Und auch sonst. Auch sonst zählen ja bei uns Erfolg, Schönheit, Gesundheit, Kraft. Und wer das alles nicht oder nur wenig vorweisen kann, der zählt im Zweifelsfalle wenig bis nichts. Und so versuchen wir, vieles von dem, was nicht schön, nicht herrlich, nicht kraftvoll ist, irgendwo wegzutun, damit es uns nicht begegnet. Dabei, die Sehnsucht nach Größe und Macht ist ja selbstverständlich irgendwie. Schon die Jünger, wir haben es vorhin gehört in der Lesung, schon die Jünger Jesu streiten darum, wer denn unter ihnen der Größte ist und wer einen Ehrenplatz im Himmel verdient hat. Erst nach Ostern, da begreifen sie es so ganz allmählich, dass das Kreuz kein Betriebsunfall war, der möglichst schnell ungeschehen gemacht werden muss. Erst nach und nach verstehen sie, dass der Gott, für den Jesus steht, anders hilft als andere Götter. Nicht mit Gewalt und Macht, wie die Mächtigen und Herrscher aller Zeiten. Immer wieder haben sich ja Menschen Gott so ähnlich vorgestellt wie die Mächtigen auf Erden. Haben den Wunsch nach eigener Größe und Macht an den Himmel projiziert. Wollte auch die Kirche zumindest indirekt Anteil haben an der vorgestellten Allmacht Gottes. Erklärten sich Kaiser und Könige als von Gottes Gnaden. Und machten sogar das Kreuz selbst zu einem triumphalen Siegeszeichen. In diesem Zeichen wirst du siegen, hat der römische Kaiser Konstantin der Legende nach auf ein Kreuz geschrieben und ist dann im Namen und mit dem Segen des Gekreuzigten ins Feld gezogen. Aber die Parole des Kaisers ist nicht der beste Gebrauch, den man vom Kreuz machen kann. Sie missbraucht das Kreuz und sie missbraucht Jesus. Jesus, der von sich sagt, dass er gekommen ist, um zu dienen und dafür sogar sein Leben gibt. Der wird missbraucht als Zeichen des Triumphes und der Macht. Ostern macht das Kreuz nicht einfach ungeschehen. An Ostern sagt Gott Ja zu Jesus, der draußen vor dem Tor leidet und stirbt. Nur so ein wenig skizzenhaft berichten die Evangelien vom Leben Jesu. Und nur einer erzählt die auf den ersten Blick so idyllische Weihnachtsgeschichte. Aber mit aller Wucht über mehrere Kapitel schildern Matthäus, Markus, Lukas und Johannes die Passion und das Sterben Jesu. Den Verrat des Judas und die Verleugnung des Petrus, den Prozess vor Pontius Pilatus, die Auspeitschung und Verhöhnung durch die römischen Soldaten und seine Kreuzigung draußen vor dem Tor zwischen zwei Verbrechern. Und über all dem steht wie in riesigen Buchstaben: Das ist Gott. Nicht dieser Mensch ist von geradezu göttlicher Weisheit und Güte oder er ist Gott besonders nah oder er ist sein bevollmächtigter Prophet. Er ist Gott selbst. Am Anfang der Stall und am Ende der Galgen. Der Pastor und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer schreibt in einem seiner letzten Briefe aus dem Nazi-Gefängnis: Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Es ist ganz deutlich, dass Christus nicht hilft Kraft seiner Allmacht, sondern Kraft seiner Schwachheit, seines Leidens. So ist er bei uns und hilft uns, schreibt Dietrich Bonhoeffer. Vielleicht ist es nicht zufällig, dass er das im Gefängnis schreibt. So ist Gott bei uns und hilft uns, nicht irgendwie gönnerhaft und von oben herab, sondern so, dass er sich an unsere Seite stellt, gerade wenn wir ganz unten sind. In Jesus teilt Gott unser ganzes Leben mit allen seinen Facetten, auch und gerade mit seinen Schattenseiten. Seit Jesus draußen vor dem Tor gelitten hat, gibt es kein Leiden, das Gott fremd ist. Seit Jesus draußen vor dem Tor gelitten hat, gilt ein für alle Mal, es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht ist. Ja, Gott ist gerade dort zu finden, wo wir ihn normalerweise nicht vermuten würden. Draußen vor dem Tor, das kann an vielen Orten sein. Die Passionsandachten an den wunden Punkten in der Woche vor Ostern, die werden uns wieder daran erinnern. Am Bordell in Neuenhäusern, am Zentrum für Arbeitslose, der Ruhestätte für NS-Opfer auf dem Waldfriedhof, dem Krematorium auf dem Stadtfriedhof. Plätze, die an Leid und Ausbeutung erinnern, an Not und Niederlagen und Tod. Orte, an denen wir von uns aus Gott vielleicht eher nicht suchen würden. Wir erwarten eher, dass er hier ist. In der Kirche, der Stadtkirche, mitten in der Stadt, nicht draußen vor dem Tor. Wir hoffen darauf, dass Jesus sein Versprechen wahrmacht, mitten unter uns zu sein, wenn wir uns heute Morgen in seinem Namen versammeln. Dass unser Glaube hier gestärkt und vergewissert wird. Und das geschieht ja auch. Gott sei Dank. Aber auch in dieser Kirche, auch heute Morgen in unserem Gottesdienst, ist das draußen ja eigentlich gar nicht draußen. Es ist ja immer auch hier drin, weil wir es mitbringen. Wir bringen ja unser Draußen mit, jeder von uns, unseren Alltag, als Frauen und Männer, als Eheleute und Alleinstehende, als Mütter und Väter, als Schülerinnen und Schüler, als Berufskollegen und Nachbarn. Wir müssen, ja, wir können gar nicht draußen lassen, was zu unserem alltäglichen Leben gehört. Womit wir uns vielleicht schon morgen wieder herumschlagen, was uns fordert und vielleicht zu schaffen macht, auch innerlich als Fragen und Zweifel, Sorgen und Ängste. Draußen, das ist der Ernstfall für den Glauben. Wo wir uns vielleicht schwer tun, das Vertrauen zu behalten, dass Gott auch da, jetzt und hier, da ist. Montag und Dienstag und alle anderen Tage. Wo wir, wie Dietrich Bonhoeffer dann im Gefängnis weiterschreibt, in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und Ratlosigkeiten leben. Und die lassen sich nicht immer so einfach auflösen und lösen. Und doch erfahren wir, dass wir in allem und manchmal trotz allem durchkommen und Kraft haben und neuen Mut, den wir doch so dringend brauchen. So ist Gott bei uns und hilft uns, können wir dann vielleicht selber sagen, in dieser manchmal gebrochenen und vielfach zerrissenen Geschichte unseres Lebens, dass wir trotz allem den Mut verspüren zu leben. Da, wo wir alltäglich unseren Platz einnehmen. Leben und handeln. So ist Gott da in dieser Gewissheit, dass wir auf keinen Fall vergeblich leben, auch wenn wir vielleicht manchmal sogar meinen, am Ende zu sein. Wir sind nicht allein. Gott ist mit uns, auch wenn es gar nicht danach aussieht. Manchmal wissen wir das erst hinterher, erst im Nachhinein, wenn wir uns wundern, wie es dann doch gegangen und geworden ist. Manchmal geht es nicht anders, als dass wir das Vertrauen nur gegen alle Erfahrung festhalten können oder es doch zumindest versuchen. Aber selbst wenn uns das nicht mehr gelingen sollte, dass Jesus draußen vor dem Tor leidet und stirbt, das verbirgt uns, dass wir nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir uns im freien Fall befinden. Geht hin im Frieden des Herrn. So werden wir nachher wie jeden Sonntag aus diesem Gottesdienst entlassen und gesandt. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, heißt es in den letzten Worten des Hebräerbriefes. Jesus ist schon da, wenn wir kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.